Herzlich willkommen zu einem weiteren Mittwochs-Podcast über die Apostelgeschichte. Wir haben ja das letzte Mal den Anfang von einem Prozess mitverfolgt, wo die Menschheitsgeschichte ganz maßgeblich geprägt hat. Das Christentum ist zu einer Religion geworden, wo alle haben Teil sein davon. Und Christen haben sie sich offenbar gar nicht selber genannt am Anfang. Im Kapitel 11 lesen wir, dass sie in Antiochia das erste Mal Christen genannt worden sind. Irgendwann hat man sich offenbar die Fremdbezeichnung angeeignet und dann haben sie sich auch selber Christen genannt. Der Prozess, dass man angefangen hat, den Heiden zu predigen, hat lang gedauert und ist recht schwierig gewesen. Bis im Kapitel 15 beschäftigt sich der Autor fest mit dem Thema und es wird erst behoben, wo die Apostel in Jerusalem einen gemeinsamen Entscheid fällen. Zuerst mal im Kapitel 11 muss sich der Petrus dafür rechtfertigen, dass er beim Cornelius ein- und ausgegangen ist. Und das gelingt ihm, indem er sagt, dass Gott das so hat wollen. Also, dass man den Heiden darf predigen, scheint jetzt schon mal geregelt zu sein. Was das aber genau heisst, ist noch nicht ganz klar. Gleichzeitig scheint sich die Jesusbewegung auch auszubreiten. Sie kommt bis nach Zypern und Antiochia, das ist eine grosse Handelsstadt, die sich in der heutigen Türkei befindet. Dort werden eben auch Gemeinden gegründet, und zwar mit Judenchristen und mit Heidenchristen als Mitglieder. In Jerusalem scheinen aber die Apostel verfolgt zu werden. Der Jakobus, einer der Apostel, wird vom Herodes hingerichtet. Das ist übrigens nicht der gleiche Jakobus wie der, der später wieder vorkommt. Der ist ein Bruder oder ein näherer Verwandter von Jesus gewesen, also nicht ursprünglich ein Apostel, aber er hat in Jerusalem ganz eine wichtige Rolle eingenommen. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum jetzt wieder mal erzählt wird, wie der Petrus aus dem Gefängnis befreit wird. Es ist ja wirklich nicht zum ersten Mal. Die Geschichte im Kapitel 12 ist an dem Ort eingebaut, um zu zeigen, dass der Petrus auch jetzt, wo er den Heiden predigt hat, immer noch die Unterstützung von Gott hat und dass das also die richtige Entscheidung war. Der Segen von Gott liegt immer noch auf dem Petrus. Entsprechend wird auch berichtet, dass der Herodes, wo eben hat wollen, seinen Untertanen gefallen, indem er dort Christen verfolgt, Elend zugrund geht. Und jetzt richtet sich der Fokus der Apostelgeschichte mehr und mehr auf den Paulus. Ab Kapitel 13 wird von seiner ersten Missionsreise berichtet, wo er mit dem Barnabas unternimmt. Die Reise war etwa 2000 Kilometer weit und scheint sind sie oft zu Fuß oder im Gebirge durch das sogenannte Kleinasien durchgewandert, durch die heutige Türkei. Die Reise hat ganz viele abenteuerliche Geschichten zu bieten. Wunder, Schlägereien, Wortgefecht und vieles mehr. Im Kapitel 14 zum Beispiel hat es nochmal eine lange Rede von Paulus vor den Juden in der Synagoge gehalten. Er spricht dabei nicht nur die Juden an, sondern auch die sogenannten Gottesfürchtigen. Das sind Leute gewesen, die an Gott von Israel geglaubt haben, aber nicht zum jüdischen Volk gehört haben und auch nicht übertreten sind zum Judentum, also zum Beispiel der Cornelius aus dem Kapitel 10. Wie wir es uns eigentlich schon gewöhnt sind, argumentiert der Paulus, wenn er jüdische Zuhörer hat, mit dem Alten Testament. Seine Predigt scheint sehr überzeugend und die Menschen sind eigentlich interessiert. Aber wo er dann am nächsten Sabbat fast die ganze Stadt predigt und auch ganz viele Heiden zulässt und zu Christen werden, werden die jüdischen Bewohner eifersüchtig. Für sie ist es offenbar nicht akzeptabel, dass nicht Juden zum Glauben an Jesus kommen können. Der Paulus formuliert dann da gerade kategorisch, wie er in Zukunft wird vorgehen. Er geht zuerst immer in die Synagoge, wenn er in eine neue Stadt kommt und wenn er dort keinen Erfolg hat, wendet er sich den Heiden zu. Wenn ihr euch achtet, werdet ihr auch merken, dass meistens, wenn der Paulus Widerstand erlebt, Juden dahinter stehen, wo zum Beispiel die Bevölkerung von der Stadt aufwiegelt. Und da ist es Zeit für einen kurzen Exkurs. Man hat in der Vergangenheit den Autor manchmal kritisiert, dass er die Juden so negativ darstellt. Tatsächlich geht in der Apostelgeschichte von der römischen Regierung eigentlich keine Gefahr für die christlichen Gemeinden aus. Es gibt keine staatliche römische Verfolgung in dieser Geschichte. In Jerusalem sind es die jüdischen Behörden und der jüdische König, die die Gemeinden bekämpfen, und auch außerhalb von Judäa sind es vor allem die lokalen jüdischen Gemeinden, manchmal auch lokale andere religiöse Gemeinschaften, die sich da gegen Christen wehren. wenn man jetzt das so auslegen würde, dass die Juden von Gott verworfen worden sind und dass sie allein die Schuld am Tod von Jesus haben oder dass sie weniger gelten als die Christen, dann wäre das sehr gefährlich und so Sachen haben in der Vergangenheit zu furchtbaren Konsequenzen geführt. Aber man hätte den Autor dann auch einfach ganz falsch verstanden. Erstens gilt für die Zeit der frühen Gemeinde, dass sie wirklich oft jüdische Gegenwehr erlebt haben. Die jüdischen Gemeinden haben sich von dieser Bewegung, die zwar ihren Glauben über weite Teile geteilt haben, aber eben doch in wesentlichen Punkten davon abgewichen sind, bedroht gefühlt. Also sie haben seit Jahrhunderten an diesem Ort gewohnt und haben Angst gehabt, dass die Christen sie von dort bedrängen oder dass sie Konkurrent sein könnten. Die historische Entwicklung tut jetzt Lukas theologisch deuten. Einerseits ist es nichts Neues, dass das auserwählte Volk von Gott seine Propheten verfolgt, und andererseits ist genau die Verfolgung auch Teil von seinem Plan, dass das Evangelium in alle Welt kommt. Aber der Lukas hat nicht einfach etwas gegen die Juden. Sein Buch lebt ja förmlich vom Bezug auf die jüdische Tradition und aufs Alte Testament. Und die beiden Hauptpersonen, der Paulus und der Petrus, alle Apostel und natürlich auch der Religionsgründer selber, der Jesus, sind alles Juden gewesen. Der Paulus reist also durch einen Teil von Kleinasien bis nach Antiochia. Das ist übrigens nochmal eine neue Ortschaft, nicht das gleiche Antiochia wie das von vorher. Es hat mehrere Antiochias gegeben in dieser Zeit. Bei der einheimischen Bevölkerung zeigt sich dabei ein anderes Problem als bei den Juden. In gewissen Städten, zum Beispiel in Lystra, verstehen die Leute nicht so ganz, was der Paulus und der Barnabas sagen wollen. Vielleicht auch, weil sie eine andere Sprache reden und sich darum nicht so gut verstehen. Aber weil sie den Gott von Israel nicht kennen, meinen sie, die beiden seien griechische Götter. Es handelt sich also um ein kulturelles Missverständnis. Und das sind so Situationen, wo sicher der ein oder andere christliche Wanderprediger erlebt hat. Aber alles in allem ist die Missionsreise ein Erfolg. In vielen von diesen Ortschaften sind Gemeinden entstanden. Und dann kommt eben Kapitel 15. Ein ganz wichtiges Kapitel der Apostelgeschichte. Offenbar sind die Juden aus Jerusalem und Umgebung nach Antiochia gekommen, christliche Juden, und haben gefordert, dass die Heidenchristen sich beschneiden und sich an das Reinheitsgebot halten. Damit wären sie also eigentlich zum Judentum übergetreten. Und das haben natürlich nicht alle so wollen und darum hat es einen Streit gegeben, der dann beim sogenannten Apostelkonzil in Jerusalem hat müssen geregelt werden. Mit dabei, bei dem Treffen, sind der Apostel, der Jakobus, der eben ein Bruder von Jesus war, der Paulus, der Barnabas und andere wichtige Leute, Diakone und so weiter. Der Petrus argumentiert, dass das Gesetz ja sogar für die Juden schwierig war zum Einhalten. Der Paulus und der Barnabas erzählen von ihren Reisen und ihrem Erfolg, den sie dort hatten. Und Jakobus sagt, dass er schon im Alten Testament stehe, dass die Heiden Gott werden suchen. Und die Argumente führen zu einer Einigung. Christen sollen kein Opferfleisch essen, das für fremde Götter bestimmt ist. Sie sollen kein Blut essen, also das Tier muss vollständig ausblutet sein, wenn man es isst. Und sie sollen keine Unzucht treiben. Damit ist zum Beispiel Ehebruch gemeint oder das Heiraten von nahen Verwandten. Für uns tönen die Regeln vielleicht ein bisschen komisch, besonders die, wo es ums Essen geht. Aber in dieser Zeit sind das Sachen gewesen, wo sich die Juden extrem damit identifiziert haben. Darum ist wohl so eine Mindestforderung nötig gewesen. Es ist ja nicht ganz klar, wie einheitlich das gehandhabt worden ist. Zum Beispiel sagt der Paulus selber im 1. Korintherbrief, dass es ihn gar nicht stört, wenn jemand zum Beispiel auf dem Markt Opferfleisch kauft und das dann isst. Nach dem Treffen in Jerusalem bricht der Paulus zu einer zweiten Missionsreise auf. Das mal aber ohne den Barnabas, weil sie einen Streit haben, wegen dem Johannes Markus, den Paulus nicht mitnehmen will. Dafür nimmt er den Silas mit, den er aus Jerusalem kennt. Auch auf dieser Reise passiert wieder etwas, was für die Verbreitung des christlichen Glaubens ganz entscheidend ist. Der Paulus wird in einer Vision aufgefordert, nach Griechenland zu gehen. Bis jetzt hat er sich in Kleinasien bewegt und Jesus' Bewegung hat sich auf den Nahen Osten beschränkt. Jetzt betritt der Paulus zum ersten Mal das heutige Europa und kommt damit auch näher als Zentrum vom Römischen Reich. Im Kapitel 16 tritt auch das erste Mal eine Eigenart von der Apostelgeschichte auf. Vielleicht habt ihr das gemerkt. Manchmal redet der Autor in der ersten Person Plural, also er sagt, wir gingen zum Beispiel. Die Passage bereitet Ausleger recht viel Kopfzerbrechen, weil die Wir-Stellen sind auf den Rest der Apostelgeschichte so ein bisschen verteilt, aber sie sind nie ganz durchgehend. Sie kommen immer mal wieder ein bisschen vor. Natürlich liegt die Vermutung nahe, dass der Autor da einfach dabei war. Aber dann ist es ein bisschen komisch, dass er das nicht deutlicher gemacht hat oder durchgehend wirklich auch Wir gebraucht hat. Andere Lösungen, die man vorgeschlagen hat, sind zum Beispiel, dass der Autor da eine bestimmte Quelle eingebaut hat oder dass das Wir ein Stilmittel ist. Man kennt das zum Beispiel aus antiken Seefahrerberichten und die Passagen kommen nicht selten in Verbindung mit Schiffsreisen vor. Es ist also wirklich rätselhaft, was der Autor sich da dabei gedacht hat. In Philippi gibt es jetzt zuerst mal einen Konflikt mit den Einheimischen, weil der Paulus ein paar Leute ihre Einnahmequelle nimmt, weil er einen bösen Geist aus einer Frau austreibt. Nachher kommt die Stelle mit dem Gefängnis, wo plötzlich alle Türen aufspringen und der Wärter kommt ja nachher auch zum Glauben. Da erfahren wir das erste Mal, dass der Paulus ein römischer Bürger ist. Wir wissen nicht genau, wie er zu dem Bürgerrecht gekommen ist. Es könnte zum Beispiel sein, dass seine Vorfahren, seine Eltern oder Großeltern freigelassene Sklaven gewesen sind, die das Bürgerrecht bekommen haben. Auf jeden Fall ist das Bürgerrecht für den Paulus immer wieder sehr praktisch. Vielleicht sind euch ein paar Ortsnamen ein bisschen bekannt vorgekommen, zum Beispiel Philippi oder Thessalonich und später kommt dann auch noch Korinth vor. Das sind alles Ortschaften, wo der Paulus Briefe angeschrieben hat. Der Philipper, der Thessalonicher, der erste und der zweite, der erste und der zweite Korinther. Die können wir heute noch nachlesen in der Bibel. Der ein oder andere Brief hat er wahrscheinlich sogar auf seine Reise geschrieben. Im 17. Kapitel geht der Paulus dann auf Athen. Das war zu dieser Zeit nur noch eine kleine Stadt, die zwar eine grosse Geschichte hatte, aber nicht mehr so wichtig war wie früher. Und da in Athen setzt sich der Paulus mit den griechischen Philosophen auseinander und versucht, den gebildeten Leuten das Evangelium zu erklären. Und er geht dabei ganz anders vor, als wenn er zu Juden geredet hätte. Er zitiert sogar griechische Philosophen. So verändert sich eben die Form der Botschaft, wenn sich das Publikum verändert. Mit Hilfe von dem Altar für den unbekannten Gott versucht der Paulus, vom einen Gott als Schöpfer vor allem zu predigen. Aber wo er dann von der Auferstehung von Jesus redet, kommen die Zuhörer nicht mehr mit. Und die wenigsten nehmen ihn ernst. Er wird vor allem so ein bisschen ausgelacht. Das ist so ein bisschen ein kleiner Seitenhieb vom Autor gegenüber der griechischen Philosophie, wo er zwar ernst nimmt, der Paulus setzt sich da fest mit dem auseinander, aber es ist auch ein Vorwurf, dass sie den Gott, den Paulus verkündet, nicht erkannt haben. Was ich interessant finde, ist, wie sich in der Apostelgeschichte ganz viele verschiedene Darstellungen von der christlichen Botschaft finden. Je nach Situation, je nach Publikum argumentieren die Leute ganz verschieden. Es geht immer um die gleiche Sache, aber sie kommt jedes Mal ein bisschen anders daher. Eine Botschaft so auf Zuhören und auf die Situation anzupassen, ist eine Kunst. Etwas, wo wir auch heute noch brauchen und wo sicher hilft, wenn wir persönlich das auch können. Die zentrale Botschaft bleibt die gleiche. Aber die Art und Weise, wie wir es sagen, ändert sich immer wieder. Und das finde ich sehr spannend. Damit sind wir am Ende von dem Podcast. Ich wünsche dir noch ganz eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.